Das ist gut, dass die Fenster aufgemacht sind. Danke, dass ihr dran gedacht habt. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Vor ein paar Wochen habe ich euch mitgeteilt, als Gebetsanliegen, dass wir für Titi beten können, der ins Krankenhaus kam mit Covid-19 in Craiova, in Rumänien, und der dann auch beatmet werden musste. Inzwischen ist er wieder zu Hause, aber ist noch sehr gezeichnet von der Krankheit und wird auch eine längere Reha-Zeit haben. Da können wir auch weiter im Gebet an ihm denken, dass Gott ihn ermutigt im Glauben und dass er das auch zum Segen für die Familie und für die Gemeinde setzt. Ein anderes Gebetsanliegen kann ich auch noch weitergeben. In Craiova treffen wir uns auch mit Zoom seit Anfang März zu einer Kleingruppe, die vorhat, einen evangelistischen Lebensstil zu lernen. Es sind 10 Geschwister, 5 Frauen und 5 Männer, und da freue ich mich sehr darüber, dass das auch zustande kam. Gnade und Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Das ist keine liturgische Formel, sondern das ist ein Gruß des Johannes, den er im 2. Brief an eine Hausgemeinde schickt, die dieses Erkennungsmerkmal hat, dass sie in Liebe und in Wahrheit gegründet ist. Das hatten wir uns angeschaut Anfang Januar, und heute und im Februar haben wir dann das Merkmal gesehen gemeinsam, und zwar an 3 Glanzpunkten Gottes in der Geschichte mit dem Menschen. Zum einen die Einsetzung der Ehe, wo das gemeinsame Leben in dem Mittelpunkt steht, der intimsten Beziehung, die zwei Menschen haben können. Dann zweitens die Gründung der Gemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele und lebten gemeinsam. Und drittens am Ende der Tage, was uns noch bevorsteht, aber was bald sein wird, werden wir, die Wiedergeborenen, gemeinsam mit dem Herrn herrschen und gemeinsam ihn anbeten. Dieser Punkt ist das letzte Mal im Februar etwas zu kurz gekommen. Aber ich kann euch noch, wenn am Ende dieser Predigtzeit ist, 3 Bibelstellen nachreichen. Heute in der 3. Predigt in dieser Reihe einander, miteinander, gemeinsam wollen wir ansehen, wie das die Gemeinde auch üben kann auf dieser Erde und sich vorbereiten kann für das letzte Gemeinsame. Und zwar das Gebot von Jesus: liebet einander. Er sagt es nach der Fußwaschung, wird beschrieben im Johannes 13, 34 bis 35. Und er sagt es, das ist ein neues Gebot. Schon im Alten Testament gab es das Gebot, dass man Gott liebt und den Nächsten. Und das war die Zusammenfassung des Gesetzes. Aber was ist denn neu dann bei Jesus? Neu ist, dass er es erklärt, wie die Liebe aussehen soll, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr euch einander liebt. Und diese Liebe hat er uns offenbart in seinem Leben hier auf der Erde. Das war eine dienende Liebe, eine aufopfernde Liebe. Und da gibt es sogar noch eine Auswirkung, die dann beschrieben wird im Vers 35, nämlich: Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Im ersten Teil der Predigt heute möchte ich einen Text aus Hebräer 10 nehmen und dieses Gebot, neue Gebot, liebet einander, etwas aufschlüsseln. Im Hebräer 10, am Anfang dieses Kapitels, wird das einmalige, vollkommene Sühneopfer Jesu zum vollkommenen Heil auch aufgezeigt. Dort steht in den Versen 10, aufgrund dieses Willens des Herrn Jesus nämlich, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und in Vers 14 heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und dann kommt dieser Abschnitt mit den Versen 19 bis 25, die ich jetzt lese. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, weil der von oben nach unten zerrissen wurde, als Jesus am Kreuz starb, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ich will Schritt für Schritt etwas abgekürzt durch diese 7 Verse gehen. Im Vers 19 und 21 werden wir nicht nur die Brüder angesprochen, denn das Heil ist auch für die Schwestern, für die Frauen erwirkt worden. Und dann wird gesagt, dass wir gemeinsam Zugang zum Heiligtum haben. Ein neuer, lebendiger Weg. Dorthin, wo Gott heute wohnt. Und er wohnt in der Gemeinde. Zur gemeinsamen Anbetung. Und dieser Weg, den Jesus selber beschreibt als ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieser Weg ist offen für die, die wiedergeboren sind. Die können hinzutreten zu dem Thron der Gnade, wie wir es am Anfang schon gehört haben, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und die haben den Zugang auch zur Gemeinde Gottes und können Anteil haben an all den Segnungen, die Jesus durch die Gemeinde auch als Haupt wirken möchte. Und dann, weil das wird gesagt in Vers 21, weil wir einen großen Priester über das Haus, nämlich die Gemeinde, das Haus Gottes, die Gemeinde haben. Lasst uns hinzutreten oder lasst uns, kommt dreimal vor in diesem Abschnitt mit 5 Merkmalen des Glaubens und des Gehorsams für Gläubige beziehungsweise für Wiedergeborene. Es bezeichnen sich auch manche als gläubig, die gar nicht wiedergeboren sind. Also für wiedergeborene Menschen, das sind diejenigen, die Gott genommen hat aus dem Reich der Finsternis und in das Reich seines lieben Sohnes versetzt hat, als sie das akzeptiert haben, geglaubt haben, dass Jesus dieses einmalige Sündopfer Gottes ist, das für ihre Sünden gestorben ist. Und dann wird es dreimal aufgeschlüsselt, was es heißt, lasst uns. Nämlich zum ersten Mal in Vers 22 hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Johannes drückt es später im ersten Brief so aus, wer das nicht anerkennt, wer nicht wahrhaftig vor sich selber ist, dass er von Gott getrennt ist, der ist ein Lügner. Und das muss als erstes da sein, dass wir mit wahrhaftigem Herzen dann, wenn wir wiedergeboren sind, hinzutreten in der Gewissheit des Glaubens. In der Gewissheit des Glaubens bedeutet Heilsgewissheit. Wie wir auch in diesen 2 Versen gesehen haben, das Heil ist ein für alle Mal sicher, weil derjenige geheiligt ist, der das Heil angenommen hat in Jesus Christus. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal des wiedergeborenen Christen, dass er diese Heilsgewissheit erkennt aus dem Wort Gottes. Im Vers 23 geht es weiter mit, lasst uns festhalten am Bekenntnis des Glaubens. Auch das ist etwas sehr Entscheidendes, dass dieses Bekenntnis öffentlich gemacht wird. Dass laut gesagt wird, er lebt und mit ihm auch ich. Und das braucht man ja nicht gleich jetzt in der vollen Gemeinde Stunde sagen oder in der Versammlung am Sonntagmorgen. Das kann man anfangen, Einzelnen zu sagen. Und wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass bei all diesen Männerfrühstücken, die wir auch schon gehabt hätten, mal dieses Bekenntnis von Einzelnen gekommen wäre. Das ist entscheidend für das Glaubensleben und das Wachstum, wenn wir in der Gemeinde auch das Gebot Jesu liebet einander erfüllen wollen. Wenn dich das nicht weiß von jemand und wenn nie im Gespräch etwas kommt, derartiges kommt, etwas Geistliches, der Heilige Geist gibt dieses Zeugnis der Heilsgewissheit und das, was er in mir lebt und ich das bekennen darf, wie können wir da aneinander Handreichung tun? Vers 24, aufeinander Acht haben, auf dieses zielt ja jetzt dieses ganze Wort hier auch, auf das Leben dann in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, aufeinander Acht haben und anspornen zur Liebe und guten Werken und einander Gutes zu tun. Und ohne das lasst uns, in Vers 25 steht, wird er angehängt, ebenso einander ermahnen. anstatt das Zusammenkommen zu verlassen. Beschämend für mich war, als ich mit dem Bruder über die Predigt sprach, er mir sagte, ja, das war ja auf dem Titelblatt des Gemeindebriefes gestanden, dieses Wort, Verse 24 und 25. Und ich sagte, oh, das habe ich überlesen, das habe ich nicht beachtet. Ja. Aber das ist dieses Wort, das uns auch zur Ermahnung dient, und zwar nicht, dass wir jetzt die Gemeinde verlassen würden, ganz verlassen würden und weggehen und uns eine andere Gemeinde suchen, sondern dass wir die einzelnen Zusammenkünfte verlassen. Und diese Zusammenkünfte sind ja die, wo Gottes Wort gelehrt wird, wo Gemeinschaft, nämlich das Leben des Herrn Jesus Christus, ausgetauscht wird, wo das Brot gebrochen wird und Gott angebetet wird und wo Gebete stattfinden. Und unschwer ist da zu erkennen, dass das die Situation in Apostelgeschichte 2,42 betrifft, wo sie beständig in diesen vier Säulen der Gemeinde verharrten oder diesen vier Zusammenkünften verharrten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Gottfried das letzte Mal am letzten Sonntag dieses Kurzvideo von Open Doors, die ja ein Anliegen haben, bekannt zu machen, wo Christen verfolgt werden, auch gezeigt wurde. 3 Minuten. Und auch das ist beschämend für mich, dass ich nur noch die Nigeria in Erinnerung habe, wo doch, glaube ich, 5 Länder vorgestellt wurden, wo große Verfolgung gerade auch ansteht. Und wo ist da unser Gebet? Und das Gebet für die verlorene Welt, wo zum Beispiel die Bibelliga einzelne Länder uns in ihrem Rundbrief immer wieder vorstellt, wo wir auch teilhaben können im Gebet und natürlich auch im finanziellen Helfen, dass die Bibel zu den Menschen kommt. Wo ist da unser Gebet? Wo ist unser Gebet für das Volk Gottes, für Israel? Wo haben wir solche Gebetsversammlungen, Gebetszusammenkünfte, weil es heißt ja in Apostelgeschichte 2,42, in den Gebeten, und die können ja ganz unterschiedlich auch stattfinden, in Gebetszusammenkünfte und nicht nur in den Gemeinderäumen, abgesehen davon, dass es jetzt ja nicht möglich ist, aber auch wenn mal die Pandemie vorbei ist, nicht nur in den Gemeinderäumen, sondern auch in den Häusern, denn der Herr sagt uns, wo 2 oder 3 über eine Sache übereinkommen und sich treffen, da bin ich in ihrer Mitte. Und dann geht es im 25. Vers hier in Hebräer noch darum, wenn Nicht-Errettete in der Gemeinde nicht herausgefordert werden zum Leben aus dem Herrn Jesus Christus und wenn sie in Sünde verharren und beständig sündigen, sollen wir sie ermahnen. Damit sie nicht selbst die Gemeindeversammlung ganz verlassen und verloren gehen, weil sie gar nicht wiedergeboren sind. Das wird uns dann im Anschluss ab Vers 26 hier in Hebräer berichtet. Auch deshalb ist es sehr wichtig, dass wir einen klaren Blick für neutestamentliche Gemeinde haben. Und das wollen wir noch, diesen Blick wollen wir noch kurz werfen auf einen Text im Hebräerbrief, im Epheserbrief. Der Epheserbrief von Paulus hat das Thema Gemeinde. Und in den ersten drei Kapiteln wird das Grundsätzliche über das Geheimnis der Gemeinde offenbart. Über die universale Gemeinde könnte man sagen, wo alle die dazugehören, die Jesus Christus kennen. In denen Jesus Christus lebt, in denen der Heilige Geist lebt. Und in den Kapiteln 4 bis 6 wird dann das in die Praxis übertragen und wird uns der Leib Christi vorgestellt, den Paulus als örtliche Gemeinde sieht, weil in diesem Leib konkretes Leben geschieht. Dieser Leib ist ein Leib, der lebt, ein Organismus, der aber auch organisiert ist. Der menschliche Leib wird durch das Gehirn gesteuert, wenn die Glieder intakt sind. Also wenn meine Schulter ausgekugelt ist, kann das Gehirn lange sagen, hebe deinen Arm und zeige nach oben. Und im geistlichen Leib der lokalen Gemeinde geschieht das durch das Haupt, das Christus ist, dass der Leib funktioniert. Dafür ist aber notwendig, dass die Glieder, die einzelnen Glieder, dass die sich hingeben, untergeordnet sind und gehorchen. Sonst geht's nicht. Deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns, ein Appell. Und da schauen wir jetzt in den Epheserbrief und schauen diese 6 Verse an, Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Auch hier eine Schritt-für-Schritt-Erklärung der 6 Verse in eigenen Worten. Vers 11 und 12. Leitung im Leib Christi geschieht nicht mystisch oder gar magisch, dass Christus etwas ohne das Zutun der Menschen, die zu diesem Leib gehören, tut. Es geschieht durch hingegebene Männer im Heiligen Geist, die die Leitung haben. Und es geschieht planvoll, nicht nur durch Predigten, egal was, sondern indem wir eben genau dieses Miteinander einüben. Ich sollte mal auf eine Tafel schreiben, die 60 Verse, wo im Neuen Testament von einander gesprochen wird. Wenn uns das oft gar nicht bewusst ist und ich das jahrelang auch überlesen habe und so auch fixiert war vielleicht auf ein persönliches Heiligungsleben und nicht erkannt habe, ich bin in eine Gemeinde gestellt, wo wir einander brauchen, um Gott Ehre zu bereiten. Gott hat in die lokale Gemeinde Männer gegeben, die Leitungsgaben bekamen und Leitungsverantwortung übernommen haben, welche die Zurüstung der Heiligen gern tun. Dem Timotheus wird gesagt, als die Merkmale von Paulus aufgeschrieben wurde für solche geistlichen Männer, dass sie das anstreben sollen, weil sie dann ein kostbares Werk anstreben, das Freude macht, dem Herrn in dieser Form zu dienen, wo sie begabt wurden. Und das heißt, motivieren und die Befähigungen zum Dienst bei anderen fördern und miteinander üben. Und zwar sagt die Schrift uns hier, stellt die Schrift uns 5 Begabungen an Leiter vor. Erstens durch die Apostel, die einen Blick über die lokale Gemeinde hinaus haben. Wir in Kempten sind nicht der Nabel der Welt, geistlich gesprochen. Die Kontakt pflegen zu anderen Gemeinden, die sich informieren, was Gott in anderen Ländern tut. Das sind die Apostel, die informieren, zum Gebet ermutigen und anleiten. Durch Propheten, die zweite Personengruppe, die zeitgeistliche Einflüsse auf die Gemeinde erkennen. Die das aufdecken in der Gemeinde, die mutig sind zu ermahnen und zu korrigieren. Durch Evangelisten, die den Auftrag Christi für die lokale Gemeinde wachhalten und zum Beispiel sehen, wenn die Füße nicht gestiefelt sind mit dem Stiefeln, mit den Schuhen des Evangeliums aus der Waffenrüstung aus Epheser 6 erkennen wir das. durch Hirten, die Unterhirten erkennen und zurüsten und als Team für die Herde sorgen, zum Beispiel in Hauskreisen und Besuchsdiensten und Gebetsversammlungen. Durch Lehrer, die neben Predigen andere ermutigen, lehrt einander. Auch dieses Wort gibt's unter den 60. Und die das tun, indem sie anleiten zum Bibelstudium, zu Kursen und zur Jüngerschaft. Die Leiter, die Ältesten und die Diakone, die können diese Aufgabe überhaupt nicht bewältigen alleine. Die brauchen Unterstützung. Die brauchen, weil sie die Aufgabe haben, der Aufsicht und der Zurüstung, alle in der Gemeinde. Und zwar steht es in Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und es geht nicht, ohne dass wir etwas tun. Erkenntnis, Wissen, ohne Weisheit, wie das umgesetzt wird und wie wir einander dienen, das ist das Thema der nächsten Predigt, geht das nicht. Alle Gemeindeglieder, alle Wiedergeborenen sollen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur vollen Reife des Christus gelangen. Und Vers 14 sagt abgekürzt, damit wir alle stabil sind in der Lehre. Und Vers 15, jedes Gemeindeglied in allen Stücken wahrhaftig in der Liebe heranwachsen kann. An allen Zusammenkünften regelmäßig teilnehmen kann. Das ist nicht hier aus diesem Text, sondern das habe ich aus Hebräer 10 geborgt. Und Vers 16 heißt es dann, zusammengefügt und verbunden einander dienen, Handreichung tun, jeder nach der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und zum Wachstum, zur Auferbauung des Leibes durch die Liebe beitragen. Hier habe ich euch das Leitungsnetz im Zentrum von München mitgebracht. Ah, ist ja Quatsch. Wer kennt das, was das ist? Sollten eigentlich die Älteren unter uns kennen. Das ist ein Schnittbogen. Ein Schnittmusterbogen. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mit diesem Umgang hatte, weil sie selber Kleider nähte. Den habe ich übrigens von der Petra ausgeliehen. Die scheint auch noch ab und zu, glaube ich, was näht. Den Tipp habe ich von der Inge. Und was sagt uns dieser Schnittbogen? Da werden die Einzelteile eines Kleides zugeschnitten, ausgeschnitten aus dem Stoff. Aber jedes einzelne Teil hat an sich keinen Wert. Aber zusammen ergeben die etwas sehr Schönes, nämlich ein Kleidungsstück. Und so auch in der Gemeinde, auch das will uns Epheser 4 aufzeigen, wenn alle zusammenwirken, jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, dann kann da etwas Gutes und Schönes und etwas zum Lob seiner Herrlichkeit entstehen. Ich komme zum Schluss. Und ich entleihe das "Lasst uns" aus Hebräer. Lasst uns doch die Corona-Krise nicht zum Rückzug nutzen, sondern als Weckruf Gottes sehen, um das neue Gebot, das uns Jesus Christus gegeben hat, einzuüben und wirklich das zu leben und neutestamentliche Gemeinde zu sein. Und natürlich ist es jetzt etwas schwieriger, wenn man sich zu manchen Zusammenkünften nicht treffen darf. Aber das kann trotzdem zur Vorbereitung dienen, wenn wir bereit sind für die Zeit nach der Krise. Wenn die Gemeinde sich auch wieder neu aufstellen muss. Und zwar dadurch, dass wir persönliche Kontakte 1:1 wahrnehmen, sind ja nicht verboten. Mit Telefon, mit Mails, mal Spaziergänge, kurze Treffen innen, in Häusern. Und noch andere Möglichkeiten der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und jetzt gibt's auch kostenlose Schnelltests in der Markthalle. Mit Anmeldung kann man sich da einen sichern. Denn das Wort des Herrn Jesus Christus ist auch in der Corona-Krise gültig, wo zwei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. In dieser Gewissheit sich treffen, hat Verheißung. Und ich greife eine Aufgabe von Gottfried vom letzten Sonntag auf. Suche dir einen gleichgeschlechtlichen Partner, mit dem du dich im Herrn stärken kannst. Mit dem du das Gesetz Christi, das neue Gebot, auslebst. Indem ihr euch gemeinsam stärkt, ermutigt, tröstet, miteinander freut, betet, Bibeltexte betrachtet, über eine Predigt sprecht oder sogar miteinander singt. Loblieder zum Beispiel. Paulus und Silas haben das gemacht im Gefängnis. Wir kommen uns ja auch manchmal wie im Gefängnis vor. Das ist nicht verboten. Dafür können wir noch dankbar sein. Und das dient zur Gottseligkeit. Und mit diesem Partner, den du gefunden hast, kannst du eventuell auch einmal an dem Kurs miteinander teilnehmen. Dazu werde ich nach der nächsten Predigt noch etwas Genaueres sagen, wie gut, dass mein Arm und meine Schulter funktioniert und euch Mut machen, die Möglichkeiten, die man hat, den kann man übrigens nur machen, wenn man sich wieder treffen kann, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, die Möglichkeiten auszunützen, um nicht zu versacken. Und ich sage das nicht nur euch, ja, das betrifft mich genauso. Also einen Partner finden, mit dem ihr euch im Herrn stärken könnt. Jetzt noch eine Minute zu den drei Versen. Wer aufschreiben möchte, wer sein Notizbuch dabei hat, über das gemeinsame Herrschen mit dem Herrn und ihn gemeinsam anbeten, das sind zum einen die Apostelgeschichte 19, Vers 6 und 19. Offenbarung 19, Verse 6 und 19 und Offenbarung 22, 4 bis 5. Und Offenbarung 14, 3 bis 5. Und die Idee mit der Gebetsnacht, und das soll ja auch das Markus-Evangelium gelesen werden, die finde ich super. Und da kannst du dann auch ein bisschen nachempfinden, wie es Jesus ging, wenn er eine ganze Nacht gebetet hat. Ein bisschen. Aber da wird ja nicht nur gebetet, also gesungen darf man ja nicht. Das geht nicht mit Zoom. Aber das Wort Gottes gemeinsam gelesen und zwischendrin immer wieder Gebete auch gesagt und ihn gelobt, wunderbar. Inge und ich werden uns von 3 Uhr bis 5 Uhr anmelden. Habe ich jetzt einfach so gesagt. Also das ist wirklich gut für das Zusammenhalten in der Gemeinde. Entlassen möchte ich euch mit einem Vers, der heißt, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet und wachst in seiner Gnade. Amen.